Berliner Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Episode Nummer 122, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und wie heißt es manchmal so schön auf den Straßen Giesings? Giesing National, Giesing Asozial, Giesing International. Heute sind wir tatsächlich international. Wir haben quasi hier eine internationale Standleitung, lieber Alex.
Servus aus Porto.
Ja, tut man da das Porto Gießen?
Ich wollte jetzt gerade wirklich zum Einstieg meinen lieben Kollegen aus dem PMP-Sport, Werner Schötz, die Ehre erweisen sozusagen und Werner ist bekannt für seine guten Wortspiele, aber das war das beste Wortspiel, was er je gemacht hat, als Vitor Pereira Löwentrainer wurde. Die Überschrift über dem Text war der Portugiesinger und heute bin ich sozusagen der Portugiesinger des Giesinger Bergfests.
Ihr konntet es vorher nicht sehen, aber ich verrate es einfach mal. Also während ich wieder meinen Wasserkrug heute habe, am Montagabend 22:05 Uhr, es ist der 6. November, hatte lieber Alex hier ein Glas Rotwein.
Wir predigen Wasser und saufen Wein.
Mhm. Aber wer in Porto ist, der muss auch einen Portwein trinken. Also von dem her, bist du in Rom, tust du den Römer gleich.
Heißt das Schlimme ist ja, es ist kein Portwein. Es ist einfach nur ein normaler Rotwein. Allerdings aus der Region. Also stilecht. Ein bisschen zumindest.
Ja, das wird auch das einzige Rote sein, was wir versuchen hier anzuschneiden. An diesem Stammtisch. Die Anja, wenn alles glatt läuft, stößt die hier noch zu unserem Stammtisch dazu. Die war jetzt noch unterwegs. Schauen wir mal, ob es hinhaut. Aber wir fangen jetzt einfach mal an, über den Löwenkosmos zu diskutieren, weil es gibt ja durchaus was zu diskutieren. Allerdings hätten wir uns tatsächlich auch ein bisschen mehr Elan erhofft, was wir jetzt hier andiskutieren oder diskutieren wollen. Wir hatten kein gutes Gefühl mit Blick auf das vergangene Wochenende. So ehrlich muss man ja sein, kann man ja in der vergangenen Folge nochmal nachhören. Andererseits ist es jetzt so, tut es fast noch mehr weh oder es tut jetzt erst recht weh, weil es hat viel besser ausgesehen, als wir es hätten oder als wir es vermutet hätten. Oder Alex?
Ja, es trifft es ziemlich gut. Also die Erwartung war gar nicht so schlecht bei mir, weil Viktoria Köln dieses Spiel war eine Woche zuvor, wo du diese Tiefschläge bekommen hast, die sich dann auf das Spiel gegen Regensburg ausgewirkt haben. Aber dadurch war die Erwartung so niedrig und dadurch eigentlich ja doch gut irgendwie, weil man konnte ja nur positiv überrascht werden. Und 60 hat positiv überrascht. Ich fand das eine absolut solide Leistung. Spielst gegen den Tabellenführer dezimiert, spielst den, ja, ich weiß nicht, ob es an die Wand spielen war es nicht, aber du hast ihn dominiert über weite Strecken. Und dann passiert das, was so oft passiert in dieser Saison.
Ja, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an, weil die Vorzeichen, die waren ja schon schlecht durch die Sperren und das wurde am Spieltag nicht besser. Denn der kurzfristige Ausfall von Julian Guttau, wo man jetzt nochmal abwarten muss, stand Montagabend, im Gespräch war ein Muskelfaserriss, möglicherweise ist es doch nur eine muskuläre Verletzung, die aber ohne strukturelles Problem ist, müssen wir abwarten, aber der ist kurzfristig ausgefallen und beim Warm-up macht ihn noch Niklas Tarnath kaputt sozusagen und dann stehst du plötzlich da und dann, man könnte sagen, Pech für Tarnath, Glück für Glück.
Und Glück kam im Unglück sozusagen.
Sozusagen. Und deswegen hatten wir eine Startaufstellung, die wir so wahrscheinlich nie wieder sehen werden oder höchstwahrscheinlich nicht. Sagen wir mal so, sie hat sich für mehr empfohlen. So viel kann man festhalten. Aber mit der Aufstellung hätte man natürlich am Anfang so nicht gerechnet. Also das hatte dann schon ein bisschen was von einer blauen Resterampe. Aber diese blaue Resterampe war ganz schön stabil. Vielleicht fangen wir mit Michael Glück gleich mal an, weil der hat an der Seite von Jesper Verlaat ein mehr als solides Startelf-Debüt gegeben. Da ziehe ich meinen Hut davor.
Was übrigens auch ein Kompliment für Jesper Verlaat ist, weil du so einen jungen Spieler, der braucht jemanden, der neben ihm eine Ruhe ausstrahlt, wie es Jesper Verlaat getan hat oder seit Wochen auch tut. Ich finde, Jesper Verlaat ist einer der wenigen, der konstant seine Leistung bringt da hinten. Und deswegen auch großes Lob an Jesper Verlaat, der Glück da, glaube ich, ja, die Sicherheit verliehen hat, die er dann auch ausgestrahlt hat.
Voll und ganz. Und das ist auf alle Fälle für ihn super, aber auch als Zeichen an das Trainerteam. Hey, ihr könnt auf mich setzen. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, er bekommt zeitnah weitere Chancen. Klar, erstmal Jesper Verlaat, an einem Kapitän kommst du nicht vorbei und an Leroy Quattro wahrscheinlich fürs Erste auch nicht. Aber schauen wir mal.
Aber das sind genau diese Situationen, die bei 60 oft zu sowas geführt haben, dass ein junger Spieler, von dem man gesagt hat, schon seit Monaten, ja, das könnte mal einer werden oder der könnte mal einer für die erste Mannschaft sein, aber es ist, vielleicht ist es noch zu früh für ihn. Und dann kommt eben diese Situation, wo du ihn einfach brauchst, wo du gar nicht um ihn herumkommst und dann spielt sich der plötzlich fest. Da gibt es ja zig Beispiele in der jüngeren Vergangenheit von 60 in den letzten 10, 15 Jahren, wo Spieler reingeworfen worden sind, weil man sie reinwerfen musste und es sich als goldrichtig erwiesen hat.
Ja, voll und ganz. Michael Glück, das könnte so ein Fall werden. Ich würde es ihm zutrauen. Klar, es war jetzt erst ein Spiel von Beginn an, aber den sollten wir auf alle Fälle im Blick behalten. Letztendlich hatten wir dann die Innenverteidigung mit Jesper Verlaat und Michael Glück auf den Außenverteidigerpositionen, fast wie zu erwarten, Kahn Kurt und Fabian Greilinger. Auf der Doppelsechs dann doch Tim Rieder und Manni Starke, weil Tim Rieder wäre ja eingeplant gewesen als Innenverteidiger-Ersatz. Aber nachdem Niklas Tarnath ausgefallen ist, ist er wieder nach vorne gerückt. Ja, und dann hatten wir auf der 10 Erol Celnolaho. Der hat sich jetzt festgespielt als Zehner. Vorne Finn Lakenmacher und auf den Außenpositionen dann Albion Frenesi, der ja dann doch spielen durfte, aber jetzt endgültig gesperrt ist. Und auf der
übrigens bei Magenta Sport, soweit ich das gesehen habe, war die sechste gelbe Karte eingeblendet.
Da wurde die Datenbank nicht aktualisiert, ja. Und auf der linken Außenbahn Kilian Ludewig. Diese Mannschaft hat sich fast so ein bisschen von sich aus aufgestellt, aber sie hat auch funktioniert. Ich fand auch, dass es mitunter Albion Frenesis stärkstes Löwenspiel in dieser Saison war. Ja. Ob es dann für, also nächste Woche in Saarbrücken ist er nicht dabei. Aber man hat schon gemerkt, sein Drang und seine Motivation gegen den Ex-Verein Jan Regensburg, also das war vernünftig. Wie übrigens der gesamte Auftritt der Löwenmannschaft vernünftig war. Und dieses 0:1, was du da in der Nachspielzeit kriegst, ist ein krummes Ding, weil sich Kahn Kurt einmal verschätzt oder 10 Zentimeter zu klein ist, je nachdem, wie man es jetzt auslegen möchte. Du hattest vorher auch Chancen. Du hattest allerdings auch einen glänzenden, aufgelegten Keeper Gebhardt im Jahntor. Das muss man ehrlicherweise auch zum Gesamtpaket hinzubringen. Und der Gegner ist immer nur so gut, wie du ihn spielen lässt. Und 60 hat ja den Jan nicht so, erstens nicht so richtig spielen lassen. Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass der Jan selber nicht so richtig in die Gänge gekommen ist in diesem Spiel. Die waren, glaube ich, dann auch so ein bisschen selber ein bisschen entnervt, dass es eben nicht so funktioniert. Und ich sage mal so, über 90 Minuten wäre 60 dem Heimsieg näher gewesen als der Jan dem Auswärtssieg.
Absolut, und das hat die Schlussphase dann ja auch gezeigt. 60 hat ja voll auf Sieg gespielt, zumindest in manchen Szenen. Da war ja Jesper Verlaat eher ein Mittelstürmer als ein Innenverteidiger beim Stand von 0:0. Das musst du dir auch erstmal trauen. Das kannst du dir vielleicht trauen in gewissen Situationen oder in gewissen Phasen einer Saison, wenn du gefestigt bist, wenn du eine Serie hast, wenn es einfach läuft, dann kannst du das machen. In dem Fall ist es gnadenlos nach hinten losgegangen. Man kann es jetzt nicht nur auf das schieben, weil die Szene vor dem 0:1 kannst du verteidigen. Das hat ja auch Herr Kobatsch im Nachhinein angemahnt, dass da einfach zu naiv verteidigt wurde. Und das hat dann auch nichts mehr damit zu tun, ob du auf Sieg gespielt hast vorher, sondern das war einfach in dieser Situation schlecht verteidigt, naiv verteidigt und leider halt zum wiederholten Mal in der Nachspielzeit oder ganz, ganz spät naiv verteidigt. Und da muss man wirklich mittlerweile sagen, Flo, du hast es ja angesprochen, es war ein gutes Spiel, du kannst das Spiel gewinnen, aber du gewinnst es halt wieder nicht, sondern du verlierst es. Und das zum wiederholten Mal in einer Saison. Und dann kann man irgendwann nicht mehr von Pech sprechen, sondern dann ist es einfach Unvermögen. Und umgekehrt wird ja auch ein Shoot daraus. Jan Regensburg, ich habe einen Kollegen in der Arbeit, der Jan Regensburg-Fan ist, mit dem habe ich mich vorher natürlich auch intensiv unterhalten und der hat gesagt, ja, beim Jan, es ist alles noch nicht so, es läuft noch nicht so rund irgendwie und es ist immer so gebürgte Siege und nichts Überzeugendes dabei. Ja, aber genau das ist ja der Unterschied. Wenn du von die letzten 7 Spiele gewinnst und 5 davon mit Ach und Krach, dann ist das auch eine Qualität. Genauso wie es eine Nicht-Qualität ist, Spiele immer knapp und spät zu verlieren. Da gibt es nichts zu beschönigen.
Und das ist tatsächlich was, was mir auf der emotionalen Schiene gerade richtig Probleme bereitet. Weil du siehst, dass in der Mannschaft was steckt. Ich bin immer noch der Meinung, du siehst da eine geschlossene Mannschaft auf dem Platz. Es
Ja.
stimmt im Team, aber das Team belohnt sich nicht. Aber ich bin komplett bei dir, dass wenn sich zu oft ein gewisses Schema wiederholt, dann ist das kein Zufall mehr. Dann ist irgendwo ein Problem. Oder also muss offensichtlich ein Problem sein.
Ja.
Und deswegen, Gott sei Dank haben wir kein Phrasenschwein, aber Fußball ist ein Ergebnissport und die letzten zwei
Und
Spiele,
findet zu einem großen Teil auch im Kopf statt,
ja,
wie es immer so
und
schön heißt.
ich
So
glaube
ist es auch.
tatsächlich, man muss vieles hinterfragen. Den mentalen Aspekt haben wir hier an diesem Stammtisch schon öfters mal angesprochen. Also das ist schon meiner Meinung nach, muss man da, glaube ich, ansetzen. Und ja, es sollte wieder gepunktet werden. Auch,
Muss.
also nicht nur für den Löwenkosmos an sich, sondern auch aus verantwortlicher Sicht. Weil der Druck wird nicht kleiner. Der Druck wird nicht kleiner. Und den Druck wirst du nur abbauen, wenn du auch mal so ein Spiel ziehst. Weil ich glaube, wir haben schon oft darüber gesprochen. Der Löwenkosmos ist erstmal grundsätzlich, wenn da eine Mannschaft steht, die sich den Allerwertesten aufreißt und alles gibt und dann reicht es nicht, dann ist es okay, grundsätzlich. Aber irgendwann reicht das halt nicht mehr aus. Dann muss auch was rumkommen, weil sonst ist die Gefahr, die sich aber durch Ausbleiben der Ergebnisse auftut, zu groß. Und wir haben in den nächsten beiden Spielen, die sind gegen Saarbrücken. Dann klammern wir mal Pipins Ried ein Toto Pokal und danach kommt Haching.
Tja.
Also einfach ist was anderes, aber du musst jetzt gucken, dass du den Karren aus dem Dreck ziehst, weil die Tabelle lügt auch nicht. Die Tabelle ist eng, aber 60 Rang steht auf Platz 14 mit 17 Zählern. Das sind jetzt 4 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Hinter 60 steht Saarbrücken mit 2 Spielen weniger und Halle mit einem Spiel weniger. Und Duisburg und Freiburg, zwei, die sind schon bisschen abgeschlagen hinten, haben aber auch beide noch ein Spiel weniger. Also die Tabelle
Ja.
ist auch noch ein bisschen verzerrt. Und das, was die Diskrepanz zwischen dem, was wir wissen oder was wir schon gesehen haben, was in dieser Mannschaft steckt, und dem, was aber auf dem Tableau steht, wird deutlich, wenn man mal guckt, wenn man die Spiele nach 75 Minuten abpfeifen würde. Hast du ein Bauchgefühl, wo 60 wäre?
Die Geschichte gab es ja vor 2, 3 Wochen schon mal oder vor 4 Wochen als 60 Neunter war oder so, da wäre es Platz 3 gewesen. Und ich glaube, ganz viel anders wäre es jetzt auch nicht.
60 wäre auch mal 12 Plätze besser, 60 wäre hinter Dresden Zweiter.
Ja.
Und hätte 8 Zähler mehr.
Jetzt kann man sagen, ja, hätte, wäre, wenn und es ist eine Spielerei, aber es ist eine sehr aussagekräftige Spielerei in diesem Fall. Weil wenn die Diskrepanz so groß ist, dann, ja, dann deutet es auf ein Problem hin. Die Frage ist natürlich, wo das Problem steckt. Steckt es im Kopf oder steckt es in den Beinen? Die Mischung
Was
macht es wahrscheinlich.
und es zeigt aber trotzdem, also diese, ich nenne sie mal die 75-Minuten-Tabelle. Wenn man sich mal die Daten genau anguckt, dann wird es irgendwo auch so ein bisschen kurios, weil die ersten 75 Minuten ist, also 14 Spiele sind ja gespielt. 60 hätte 25 Punkte, aber 14 zu 7 Tore. In 14 Spielen.
Minimalismus. Soll es
Minimalismus
dann wohl?
pur. Und wenn ich das jetzt auch so richtig sehe, auch die zweitbeste Abwehr hinter Dynamo Dresden natürlich.
Tja. Ja, es ist schon bitter. Also, ich glaube, die Tabelle kannst du wahrscheinlich sogar noch ausweiten auf 80 Minuten.
Möglicherweise,
Würde
ja.
nicht viel anderes rauskommen. Ja, vielleicht sollte der DFB da mal ansetzen. Keinen
Die Spiele
Ligabeweis für
verkürzen.
die dritte Liga, sondern einfach nur 75 Minuten spielen in der dritten Liga. Es reicht ja auch. Die Leute wollen heim und also
das Gewürge über 90 Minuten.
Vollkommen. Von mir aus noch 2 Minuten nachspielen lassen, aber dann ist er auch gut.
Naja. Nein, unterm Strich steht 60 München wieder mit leeren Händen da. Und nochmal, Fußball ist ein Ergebnissport. Und ich sag mal so, hättest du unter den Vorzeichen, wärst du da mit dem 0-0 heimgegangen. Hätte jeder gesagt, ach, da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Aber unterm Strich hättest du das Thema gehabt, du hast das zweite Mal zu Hause gegen den Tabellenführer gespielt. Du hast ihn zum zweiten Mal am Rande der Niederlage gehabt. Du hast zum zweiten Mal kein Gegentor kassiert. Ne? Also da hätte man auch wieder was rausziehen können. Jetzt steht aber unter dem Strich wieder eine 0-1 Heimniederlage. Und das ist richtig, richtig fies.
Ich glaube, dass genau dieses Spiel ein ganz gefährliches war. Es war einerseits es hätte sehr viel in die positive Richtung bewegen können, eben aus den genannten Gründen. Du trittst dezimiert an, du spielst gut und im Zweifelsfall gewinnst du das Spiel spät. Dann kann sich das alles drehen. Dann kann das der Punkt sein, wo du am Ende der Saison sagst, das war das Spiel, da haben wir den Karren zusammen aus dem Dreck gezogen. Also eine aussichtslosen Lage. Und jetzt mit dieser Vorgeschichte und dem Spielverlauf kann das dir richtig das Genick brechen, glaube ich. Du spielst gegen den Tabellenführer, du spielst ihn her über gewisse Phasen des Spiels und dann kassierst du ganz spät das Tor. Also du baust dich selber auf durch die eigene Leistung und dann bekommst du in der 12. Runde den K.O.-Schlag. Das ist halt, tut richtig weh.
Ja, aber wir sind bei dem Punkt, warum ist Regensburg momentan eine Spitzenmannschaft? Die machen aus wenig viel.
Ja.
60 macht aus gar nicht mal so wenig. Weil du hast die Möglichkeiten, aber die Diskrepanz zwischen dem, was 60 kann, wie oft sie es zeigen und wie sie es dann ummünzen, das sind Welten dazwischen. Und das ist eine ganz fiese Geschichte. Das Bild
war übrigens auch symptomatisch für den Lagenmacher, für diese Misere, der ein gutes Spiel gemacht hat, aus meiner Sicht. Einige gute Aktionen hatte vorne, aber halt den Ball nicht über die Linie bekommt. Das ist halt das große Problem momentan.
Er hat auch nochmal eine richtig starke Aktion gehabt mit dem Solo. Da ist ihm halt dann hinten raus, in Anführungszeichen, die Luft ein bisschen ausgegangen. Der Schuss war dann nicht platziert genug, aber das war...
Ja.
So kennt man oder so hat man Phil Lagmacher schon lange nicht mehr gesehen. Und wir haben ihn ja schon mal auch so gesehen. Ja,
da hat übrigens die SZ, die eigentlich nicht bekannt ist für solche Wortspiele aus meiner Sicht, aber vor allem da hieß es immer keine Witze mit Namen, aber der Kollege, ich glaube, es war Corbinian Eisenberger, der berichtet hat aus dem Stadion, der hat geschrieben, Lagmacher ist kein Hakenmacher, dafür gab es dann einen Lattenkracher.
Alright.
Ja. Qualitätsmedium SZ.
Ich freue mich ja über jedes Wortspiel.
Also, ja,
wir hier am Stammtisch freuen uns auch über jedes Wortspiel. Wir sind wahrscheinlich da auch in Anführungszeichen der Bodensatz des Wortspiels oftmals.
Das glaube ich auch.
Aber ein bisschen Spaß muss sein. Ja. Ja. Nein, aber mit Finn Lagmacher bin ich komplett dabei. Das war ordentlich, aber er hat sich halt nicht belohnt, wie die gesamte Mannschaft nicht. Das Bild des Spiels ist wahrscheinlich das, dass Maurizio Jakobacci in der Kommentatorenkabine unter dem Dach des Grünwalder Stadions, er ist ja immer wieder eingefangen worden von den TV-Kameras, es gibt auch genügend Pressefotos, auch wieder in jeder möglichen Pose von ruhig, konsterniert, mitgehend, als wäre er eigentlich unten an der Auslinie. Ich finde, man hat ihm nach dem Spiel im Interview beziehungsweise in der Presserunde dann schon auch, nennen wir es mal, den Schmerz über die Niederlage schon angesehen. Da war schon Resignation, konsterniert sein, Resignation, Trauer, Enttäuschung. Alex, du hast bei uns in der WhatsApp-Gruppe auch gesagt, du spürst Resignation, mir ging es ehrlicherweise nicht viel anders. Da war wirklich eine gewisse Leere da. Bei mir, bei dir in Portugal, bei mir auf der heimischen Couch. Ich sage mal so, das emotionale Kostüm des Löwenkosmos ist momentan schwierig wie lange nicht.
Ja, vor allem, weil man gar nicht weiß, wo das hinführt. Im besten Fall führt es zu einer Saison, die am 20. Spieltag gelaufen ist, weil du weißt, dass nach vorne nichts gehen wird. Für hinten bist du zu stark vielleicht oder du rutschst tatsächlich hinten rein. Das kann ja auch schnell passieren. Du hast das Programm angesprochen, Saarbrücken und Haching, das ist nicht gesetzt, dass du da punktest in den beiden Spielen. Und dann wird es halt richtig, dann wird es richtig kreislig. Das möchte ich nicht erleben, weil dann brennt der Baum mehr, als er eh schon brennt. Bin ich gespannt, ob dann Maurizio Jacobacci auch noch so fest im Sattel sitzt, wie er es, glaube ich, momentan noch tut.
Also Saarbrücken, der nächste Gegner
Er
dann
dürfte
von.
ja übrigens, Jacobacci dürfte ja, es hat auch die SZ aufgedeckt, das Investigativ-Team der SZ hat aufgedeckt, dass Maurizio Jacobacci auf die Damentoilette gehen musste während des Spiels, weil die Herrentoilette abgeschlossen war. Auch das noch, es kommt alles zusammen.
Also kurzer Blick aufs Programm. Auswärts Saarbrücken, auswärts PPC, Toto-Pokal, dann daheim Haching, auswärts Dortmund 2, daheim Essen. Auswärts Bielefeld. Und dann letztes Spiel in diesem Kalenderjahr, Auftaktrückrunde in Mannheim. Da
Tja.
brennt der Baum übrigens auch ziemlich.
In Mannheim
Ja, die hängen mal auch richtig schön unten drin.
brennt der ganze Wald auf.
Naja. Ja, naja, wir können den Deckel noch nicht ganz drauf machen, weil atmosphärisch bei 60, wir werden dann auch gleich mal vom Platz weggehen. Eine Sache, die, ja, also nicht nur, also wir haben uns ja über unsere WhatsApp-Gruppe schon ein bisschen unterhalten. Atmosphärisch am Fernsehen wirkt das gerade so ein bisschen, ja, nicht so ganz Grünwalder-like. Ich habe von mehreren Bekannten, Kollegen, selbe Eindrücke allerdings aus dem Grünwalder Stadion bekommen. Also, drücken wir es mal hart aus, dass sich die heimischen Löwenfans so ein bisschen haben abkochen lassen vom Gästeanhang. Das ist das, also den Eindruck hatte man von den Stadionmikrofonen, aber das kann ja manchmal verfälschen, das muss man mal ganz deutlich so sagen. Aber das, was ich quasi von Leuten gehört habe, die auch im Stadion waren, war das zumindest nicht falsch. Und das ist natürlich etwas, das ist so gar nicht Löwen-like. Und auch das gibt mir so ein bisschen zu denken oder macht mir ein bisschen Sorgen. Weil das ist ja eigentlich das, was den Löwen so ein bisschen ausmacht.
Zumal ja jetzt der Jan auch nicht dafür bekannt ist, irgendwie einen Hexenkessel zu machen, da im Auswärtsspiel. Die haben stimmungsvolle Fans, da gibt es nichts, aber da ist jetzt Dresden oder Waldhof Mannheim, wenn kommen oder Saarbrücken, ist es glaube ich schon lauter. Deswegen, das schockiert umso mehr, ja. Ich habe es nicht so, ich habe das Spiel ohne Ton geschaut, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich da nichts dazu beitragen. Ich war auch in den letzten Wochen nicht im Stadion, aus anderen Gründen. Aber ja, das sollte man auch aufarbeiten, woran das liegt. Möglicherweise natürlich auch daran, dass es diese eine Ultragruppierung nicht mehr gibt im Stadion, also diese eine übergeordnete Vereinigung sozusagen. Das spielt bestimmt eine Rolle. Die Leistungen der letzten Wochen oder die Ergebnisse der letzten Wochen.
Auch die Uneinigkeit grundsätzlich im Löwenkosmos. Also,
Ja.
wie gesagt, können und wollen wir jetzt nicht in irgendeine Analyse gehen, aber es sind nur jetzt Beobachtungen, akustische oder visuelle, je nachdem, wie wir es sehen wollen. Auch das ist irgendwie nicht so ganz, wie man es kennt. So ehrlich muss man sein. Gehen wir mal so ein bisschen weg vom Spiel am Samstag und blicken zumindest ein bisschen voraus sportlich, denn Marco Hiller wird langsam wieder fit. Und David Richter hält sich einfach schadlos. Dass die Dinger, die er kassiert, es waren ja jetzt auch nicht viele, da hatte er keinerlei Schuld. Er hat im Rahmen der Möglichkeiten hat er Eigenwerbung betrieben.
Ja.
Und natürlich hat Marco Hiller den Stempel der Nummer 1. Und den hat er durchaus zu Recht. Auch über die Verdienste über die letzten 6 Jahre. Überhaupt keine Diskussion. Aber ich würde trotzdem gerne mal in den Raum die Frage stellen, direkt wieder den Torwartwechsel machen oder jetzt erstmal David Richter bis zum Winterpause, wenn es funktioniert, drin lassen?
Also ich persönlich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Aber vom Bauchgefühl her würde ich sagen, nicht ohne Not gleich wieder wechseln. Richter hat sich bewiesen, Richter hat es sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Strahlt eine Ruhe aus, glaube ich, ist sogar im Spielaufbau und gerade in der, ja, ich glaube schon eher ein Ticken besser als Hiller. Ist auch so in so Situationen, wo du das Spiel schnell machen kannst. Das ist jetzt mir gegen Regensburg öfter mal aufgefallen. Da ist er der viel schneller erkennt, wo er den Ball hinspielen kann. Da war Hiller mir oft so ein bisschen, da hat man als Fan schon immer gedacht, jetzt spiel ihn doch da raus, das gibt's ja nicht. Der läuft da in die Tiefe, der Gegner ist aufgerückt. Und da hat man sich oft so ein bisschen geärgert. Das war aus meiner Sicht Manko von Hiller. Das hat Richter auf jeden Fall nicht. Ansonsten ist es ganz, ganz eng. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, erstmal mit Richter weitermachen. Und du, Flo?
Tatsächlich auch. Und wir werden jetzt wahrscheinlich wieder, der ein oder andere wird jetzt sagen, das kann man nicht machen, weil es ist Marco Hiller. Ja. Aber es geht grundsätzlich, oder es darf nur um 60 gehen. Und 60 braucht eine gewisse Stabilität. Und David Richter muss man zugutehalten, er verleiht momentan der Hintermannschaft zusätzliche Stabilität. Das heißt jetzt nicht, dass das Marco Hiller nicht auch könnte, aber ein Wechsel auf einer so wichtigen Position wie zwischen den Pfosten, das macht natürlich was mit einer Mannschaft. Ja. Das verändert die Statik, weil da hinten einfach ein anderer Typ Mensch dann auch drin steht. Und was mir bei David Richter zum Beispiel komplett aufgefallen ist, diese bemerkenswerte Überlegenheit im Luftkampf. Also wenn der zum Ball hochgeht, dann ist der entweder weggeboxt oder er hat ihn safe.
Ja. Ja.
Und das, also wie gesagt, diese Ausstrahlung von David Richter finde ich beeindruckend. Und ich glaube, er und Marco Hiller, die nehmen sich im Gesamtpaket nicht so viel. Aber das Momentum liegt halt momentan auch durch Marco Hillers Verletzungspech, gerade bei David Richter. Und was ich jetzt zum Beispiel für eine Option halten würde, tatsächlich, gegen Saarbrücken noch David Richter spielen lassen und in Pipinsried zum Beispiel dann Marco Hiller mal zu einem Härtetest aufstellen, dort halt dann nicht auf David Richter setzen, leider, sorry, auch nicht Julio Schmid, sondern diese Gelegenheit nutzen,
ja, in der Situation,
Marco Hiller dort spielen zu lassen. Und dann kannst du immer noch gucken, was machst du im nächsten Spiel gegen Haching. Also das könnte jetzt zumindest die kurzfristige Variante sein, um einfach in Anführungszeichen ohne großen Stress beide sich zeigen zu lassen. Also selbst wenn jetzt gegen Saarbrücken Marco Hiller so weit fit ist, dass er spielen könnte, würde ich ihn dort noch nicht wieder aufstellen.
Nee. Gibt keinen Grund. Es gibt sportlich keinen Grund, das zu ändern, wie es momentan ist.
Vom Timing her kommt in der Hinsicht das Pipinsried-Spiel vielleicht sogar gar nicht mal so extrem zu
legen. Ja. Na? Es sollte nicht zu viel experimentiert werden in Pipinsried, weil es geht ja auch immer ein bisschen was. Ja. Aber ich denke, das ist ein guter, ja, auf jeden Fall ein guter Ort und eine gute Gelegenheit, Hiller zu testen, in Anführungszeichen.
Stichwort testen, wir testen gerne euer Wissen in Sachen Ex-Löwen. Letzte Woche haben wir den Alex All-Star noch nicht wieder reaktiviert, machen wir diese Woche auch nicht. Deswegen schmeißen wir den Flo All-Star nochmal kurz rein. Das heißt, wir haben auch nichts zum Auflösen, sondern wir gehen gleich direkt in den Flo All-Star. Alex, wir haben noch Krüge.
Haben wir.
Das heißt, ihr könnt nochmal Bergfest-Krüge gewinnen, 2 an der Zahl. Ihr kennt das Spielchen, 3 Hinweise, 1 Ex-Löwe. Schickt uns eure Antworten, Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, E-Mail, WhatsApp, also unser Bergfest-Phone. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr 2 Krüge aus unserer erlesenen Sammlung in Alex Lager, aus Alex Lager im Keller abstauben. Hier sind meine 3 Hinweise auf den Flo All-Star. Erster Hinweis: Seine Geburtsstadt ist ein aktueller Drittligastandort. Zweiter Hinweis, er übernahm bei 60 die Rückennummer von einem Weltstar. Und drittens, nach seinem Abschied von 60 stieg er insgesamt 4-mal in die Bundesliga auf.
Ich glaube, ich komme drauf. Lass mich 10 Minuten überlegen, dann habe ich es.
Und dann schickst du mir hier während der Aufnahme schnell eine WhatsApp rüber, weil laut sagen wäre etwas ungünstig.
Das ist tatsächlich blöd, ja. Das schon.
Nein, wenn ihr eine Ahnung habt, wer der Flo Olze sein könnte, wie gesagt, schreibt uns. Und mit ein bisschen Glück seid ihr bald Besitzer von 2 Bergfestkrügen. Teilnahmeschluss ist der kommende Montag, das ist der 13.11. um 18.60 Uhr. / 19 Uhr. Im Jahr 2023, sicherheitshalber. Ich habe keine Ahnung, wann ihr diese Folge hört.
Ja, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Total.
Was immer so. Das auch ist, der Linksweg auch.
Oh. Wollen wir so weit runtergehen jetzt mit den Wortspielen?
Ja.
Eieiei. Gehen wir noch ein bisschen weiter weg vom Wochenende, aber ein grundlegendes Thema der dritten Liga, das natürlich jetzt auch vor allem im Löwenkosmos nochmal aufgekommen ist, vor allem nach dem Viktoria-Köln-Spiel, ist das Thema Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern und den Video Assistant Referee. Den gibt es bekanntermaßen in der dritten Liga nicht. Und wir haben das hier an diesem Stammtisch noch nie wirklich tiefgehend diskutiert, aber natürlich kann man sagen, gäbe es den VAR in der dritten Liga, wäre das Spiel in Köln wahrscheinlich so ein bisschen anders gelaufen. Und wie jetzt herausgekommen ist, gibt es durchaus Überlegungen beim DFB, das nochmal auf die Agenda zu holen, nochmal zu erörtern und auch nochmal zur Diskussion zu stellen. Weil es wohl aus der dritten Liga von dem einen oder anderen Management der Vereine diese Anregung gibt. Aber bevor der eingeführt wird, muss natürlich vieles abgewogen werden. Unter anderem natürlich auch das Thema des finanziellen Aufwands, weil die Herstellung der technischen Möglichkeiten, die du benötigst, also Anzahl Kameras, Verkabelung und so weiter, um überhaupt einen Video Assistant Referee einzusetzen. Die müssen die Vereine selber tragen an ihrem jeweiligen Spielort. Und ein anderes Thema, was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, ist die Akzeptanz. Weil die dritte Liga ist quasi das Aushängeschild des DFB. Erste, zweite Liga sind ja DFL. Dritte Liga ist die Profiliga des DFB. Und die rühmt sich ja mit den Traditionsvereinen, die drin sind. Den Oldschool-Fußball, traditionsreiche Spielstätten. Und da spielt halt auch der ursprüngliche Fußball ohne VAR rein. Das gehört also schon so ein bisschen auch zum Image dieser Liga. Und deswegen würde ich jetzt ganz einfach mal ganz direkt fragen, wärst du für die Einführung des VAR in der dritten Liga?
Ganz klar, das Nein. Und zwar aus dem ersten Grund, den du genannt hast, dass die Vereine das selbst tragen müssten, ihre Stadien umzurüsten. Das führt ja dazu, dass du die Liga noch viel weniger zugänglich machst. Für Vereine, die von unten raufkommen. Wer soll denn da noch aufsteigen? Das tut sich keiner an. Wenn du nur mal in die Regionalliga Bayern schaust, klar, die Würzburger Kickers tun das, die würden das bestimmt irgendwie aufrüsten in ihrem Stadion, aber wer käme denn dann da noch? Da fällt mir jetzt kein Verein ein, der das, glaube ich, so einfach aus der Ärmeltasche schütteln könnte, was man da investieren müsste. Also du machst die dritte Liga auch zu so einem exklusiven Gebilde, wie es die Bundesliga und die zweite Bundesliga schon sind, wo der Sprung einfach extrem groß ist, der finanzielle Sprung. Und es ist ein finanzieller Aspekt. Ich weiß nicht, was die Ausstattung kostet, aber sicherlich ein paar 10.000 Euro, wenn es reicht. Keine Ahnung.
Und natürlich die Kosten dann auch für die zusätzlichen Referees, ne? Das ist, kommt ja auch noch auch, on top, ja. Weil die Technik muss bedient werden.
Ja, und also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Da wird sich der DFB keinen Gefallen tun.
Ich bin tendenziell auch dagegen, obwohl ich glaube, dass wenn der VAR richtig durchgeführt wird, dann ist das gut, aber er wird halt zu oft nicht richtig durchgeführt und die Gefahr, dass wenn du sagst, wir ziehen das jetzt in der dritten Liga durch, aber das ist dann, aber anhand der Gegebenheiten ist es halt so ein VAR-Light, dann ist es nichts Halbes und nichts Ganzes und dann habe ich es lieber gar nicht.
Solange der die Vollversion des VAR nicht ausgereift ist, macht es keinen Sinn, eine Light-Version in der dritten Liga einzuführen.
Das Spannende an der Geschichte ist ja eigentlich, dass man lustigerweise auf der internationalen Bühne oftmals den VAR so vorgeführt bekommt, wie es eigentlich okay wäre.
Zumindest bei Großereignissen. Ja. Es gibt ja auch Fälle aus der Premier League, aus der jüngeren Vergangenheit, wo er auch, naja, sagen wir mal, nicht optimal funktioniert hat, um es vorsichtig auszudrücken. Also er ist schon auch in den anderen Ligen nicht unbedingt, ja, sagen wir mal, er schließt Fehler zumindest nicht aus, nicht komplett aus.
Aber wenn man jetzt vielleicht auf Europameisterschaften und Weltmeisterschaften oder diese Turniere geht, da ist der eigentlich.
Das hat funktioniert, ja.
Großteil so, wo ich sage, okay, damit könnte ich mich anfreunden.
Transparent, schnell in der Entscheidungsfindung, das so kann man anwenden, ja. Ich bin da sowieso dafür, das habe ich mir schon öfter überlegt, dass du, wenn du den Schiedsrichter nach draußen bittest an den Bildschirm, dass du ihm, oder auch, dass der Videoassistent nur eine gewisse Anzahl an Wiederholungen anschauen darf. Sprich, er darf sich die Szene 5-mal anschauen in der Wiederholung und dann muss er entscheiden. Und nicht nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Ah, und jetzt noch einmal eine andere Perspektive. Ah, und vielleicht die nochmal und ah, gegen die nochmal. Das dauert ewig. Und ich glaube nicht, dass du, wenn du die Szene zum 25. Mal anschaust, zu einer anderen Entscheidung kommst als nach der 5. Ansicht. Ich finde, da sollte man so ein bisschen auch so einen Zeitfaktor reinbringen. Also man sagt, es gibt den VAR, aber der muss innerhalb von einer Minute spätestens zur Entscheidung gekommen sein.
Glaube halt einfach,
und da so ein bisschen die Dynamik reinzubringen, weil es ist oft einfach so, dieses Minuten lang und wieder zurückspulen und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Ich weiß es nicht.
Ja, das macht dann auch so ein bisschen die Emotionen einfach auch kaputt.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass es organisatorisch, finanziell in der dritten Liga so möglich ist, dass es zufriedenstellend ist. Und wenn es nicht zufriedenstellend ist, das VAR-Angebot, was du da aufbauen kannst, wenn es nicht annähernd zufriedenstellend ist, dann lass es.
Ja.
Weil ist ja dann ein Schmarrn. Ist zumindest meine Meinung. Also dementsprechend. Unsere Meinung ist da ganz klar. Ein anderes Thema, das uns in Anführungszeichen letzte Woche so ein bisschen überholt hat, weil wir mit der Aufnahme ja schon durch waren, ist dieses Schreiben der 18 Löwensponsoren, das an die Presse gegangen ist. Ist vielleicht auch nochmal wichtig, nochmal zu betonen, also da ist nichts geleakt worden oder so, sondern das war von diesen 18 Sponsoren auch in CC an die Münchner Sportredaktion geschickt. Und da wird gefordert, das gemeinsame Handeln, das gemeinsame an einem Strang ziehen in den verantwortlichen Gremien von 60 München zum Wohle von 60 München und die ganz klare Forderung, dass man mit Marc-Nikolai Pfeiffer als Finanzgeschäftsführer weiterarbeiten soll.
Ja.
Ich glaube, es sind zwei Aspekte oder zwei Seiten der Medaille, über die man reden muss. Die eine Medaille ist ganz klar und da gab es auch für meinen Geschmack auch zu Recht und verständlicherweise den Aufschrei, oder die Sponsoren wollen sich in die Unternehmenspolitik einmischen. Und das kann ich nachvollziehen. Klar sind Sponsoring-Verträge oder Sponsoren koppeln ihr Invest, in Anführungszeichen Invest, ihre Geldgabe an Pläne, die umgesetzt werden. Na, also sie erkaufen sich ja Werberechte. Das hat der Martin Grewe von der Bayerischen beim Fan-Talk ja auch so erklärt. Du kaufst dir Werberechte und möchtest dann nicht nur die Bekanntheit deiner Marke steigern, sondern auch die Markensympathie. So, das ist der grundlegende Gedanke. Du erkaufst dir aber jetzt kein Mitspracherecht im Verein oder so. Oder bei einer Organisation. Du kannst halt schon mal sagen, ey Leute, das, was ihr da mit unserem Geld macht, finden wir jetzt nicht so toll, aber du hast kein Mitspracherecht. Deswegen ist das aus diesem Blick absolut kritisch zu sehen. Jetzt kommen wir auf die andere Seite der Medaille. Das wissen die Sponsoren ja. Die wissen, dass das nicht üblich ist. Sie gehen den Weg aber trotzdem. Und darüber muss man nachdenken. Die wissen um diesen Umstand, entscheiden sich aber trotzdem für diesen unbequemen Weg mit dem Wissen, wir werden da Gegenwind kriegen. Aber das heißt für mich im Umkehrschluss auch, wie viel Frust, wie viel Unmut muss ich denn aufgestaut haben, damit sich 18 Sponsoren zusammentun und diesen Schritt gehen.
Ja.
Und deswegen, beide Seiten der Medaille sind korrekt in meinen Augen. Die gehen zwar gefühlt so ein bisschen gegeneinander, aber sie sind korrekt. Aber man muss beide Seiten der Medaille, finde ich, betrachten.
Ja.
Und
ja, sehr gut zusammengefasst.
Die Sache ist halt die, dass die gesamte Außendarstellung von 60 München zumindest bei diesen 18 Sponsoren, und jetzt sagen, ich würde es mal Bauchgefühl sagen, es werden nicht nur die 18 sein, aber diese 18 gehen halt jetzt nach vorne, die sagen, hey, wir haben Angst, dass unser eigener Ruf, unsere eigene Reputation Schaden nimmt. Und da muss viel passieren, dass sich Sponsoren so wehren. Über den Inhalt, über die Forderung kann man jetzt wieder drüber diskutieren, ist das so klug? Aber dass sie sich überhaupt dazu genötigt sehen, sowas zu tun, sich zu wehren, in Anführungszeichen, das sollte eines der letzten Alarmsignale eigentlich sein, die aufgehen müssen. Dass ja. Egal wer, also es geht um die, da geht es auch nicht um den einzelnen Gesellschafter oder den Hauptgesellschafter, da geht es jetzt ums Gesamtbild, was da gezeichnet wird. Und da hat jeder seinen Anteil dran. Der eine vielleicht mehr, der andere vielleicht weniger. Der eine mag sagen, die haben mehr Schuld, der andere sagt, die haben mehr Schuld, das ist egal. Das Gesamtbild, was 60 München momentan abgeht, ist, nennen wir es mal, suboptimal. Und es ist so suboptimal über eine gewisse Dauer jetzt auch, dass sich jetzt sogar Sponsoren auf die Hinterbeine stellen. Mhm. Und das ist etwas, da sollte man ein bisschen drüber nachdenken zumindest.
Das Einzige, was aus meiner Sicht dieses Schreiben so ein bisschen konterkariert, ist die Forderung, diese namentliche Forderung nach der Vertragsverlängerung mit Nikolai Pfeiffer. Weil deshalb, ich finde es schwierig, so eine Forderung an einer Person aufzuhängen. Das heißt immer, niemand ist größer als der Verein, und auch da gilt es ja, jetzt wirklich zu fordern, es muss mit Marc Nikolai Pfeiffer weitergehen. Das mag ja legitim sein aus Sponsorensicht. Ich glaube, dass der auch mit Sponsoren wirklich gut kann und da tatsächlich gute Arbeit leistet, auch wenn es nicht von jedem so gesehen wird. Aber wirklich an ihm jetzt Dinge festzumachen, schwierig. Weil das heißt ja im Umkehrschluss, wenn es, wie es teilweise jetzt schon kolportiert wurde, mit Marc Nikolai Pfeiffer zum Jahresende zu Ende geht, als Geschäftsführer bei 60, dann heißt es im Umkehrschluss ja auch, dass die Sponsoren ihre Konsequenzen daraus ziehen müssen.
Wenn sie es dann so knallhart durchziehen.
Wenn sie es durchziehen. Wenn sie es nicht durchziehen würden, dann war es eine leere Drohung,
dieses
Schreiben.
Ich bin bei dir, das ist der Punkt, der das Ganze einfach schwierig macht. Zu fordern, geschlossene Außendarstellung, konstruktives Miteinander, zum Wohle des Profifußballs bei 60, dass da was vorangeht, weil so kann es nicht weitergehen, finde ich tatsächlich legitim. Zu sagen, es vielleicht so zu formulieren, zu sagen, wir wollen eine Konstanz in den Führungsebenen, eine Stabilität, das würde ja implizieren, dass man nicht unbedingt auch auf der Ebene jetzt wieder Wechsel vollzieht. Aber sie nennen Marc Nikolai Pfeiffer namentlich, und das macht es natürlich so ein bisschen schwer. Also, oder beziehungsweise, das ist, vielleicht kann man zusammenfügen, nur in diesem Aspekt so ein bisschen gut gedacht, aber schlecht gemacht vielleicht. Vielleicht kann man es so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben oftmals über die Macht der Worte oder weiser Wortwahl haben wir schon oftmals gesprochen. Aber unterm Strich bleibt, es ist ein zweischneidiges Schwert. Aber ich finde, du kannst die Seite A nicht ohne die Seite B betrachten.
Ja.
Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wie gesagt, Stand jetzt Montagabend, 22:48 ist es jetzt mittlerweile. Gab es noch keine weitere Reaktion oder ein weiteres Schreiben oder zumindest scheinen wohl gewisse Weichen gestellt zu werden, dass es durchaus jetzt gewünscht ist, dass Präsidium und Investorenseite noch sich an den Tisch setzen und mal reden. Und zwar auch namentlich Präsident Robert Reisinger und Hasan Ismail, sei es persönlich oder über Videokonferenz.
Es wäre auch mal Zeit, ja.
Es wäre wichtig. Es wäre definitiv wichtig, weil der Status quo kann wirklich niemandem gefallen. Aus welcher Sicht auch immer. Also das Gesamtbild 60 München ist momentan extrem diffus, extrem emotional auch aufgeladen.
Und, ich bin auch gespannt, ob da das letzte Wort gesprochen ist oder ob das so die letzte Eskalationsstufe war. Man denkt immer, es geht nicht mehr krasser, aber bei 60 ging es ja oft mal schon krasser. Und es muss, zeigt ja auch die Erfahrung, es muss wahrscheinlich erstmal richtig scheppern, damit gewisse Leute wieder zur Besinnung kommen und sagen, jetzt, worauf können wir uns denn einigen? Ja. Ich weiß, da kann man jetzt von als Außenstehender immer leicht reden. Es ist nicht so einfach, wie man sich es vorstellt, dieses Miteinander und so, aber ja, vielleicht sind wir da so naiv wie die Löwenhintermannschaft in der 93. Minute gegen Regensburg. In dieser Angelegenheit kann man uns vorwerfen. Aber aus meiner Sicht, ja, kann es nicht ganz so schwer sein, sich auf das eine Ziel zu einigen, und das ist 60 München. Auch das ist eine leere Parole, ich weiß, aber was soll man machen? Es ist zermürbend. Es ist wirklich als Fan, ich spreche jetzt als Fan, es ist momentan echt zermürbend, weil einem komplett die Perspektive fehlt, wo das alles hinführen soll. Ich habe das jetzt auch schon öfter gesagt in den letzten Wochen, ich bin schon lange nicht mehr so weit weg gewesen emotional von 60 wie gerade. Und ich glaube nicht, dass ich da der Einzige bin.
Womit wir vielleicht beim Thema mit dem Blick zurück auf von vor so einer Viertelstunde, 20 Minuten, atmosphärische Auffälligkeiten in Grünwald, da kann ja auch damit zusammenhängen. Ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr Plätze auch mal frei bleiben, wo auch die Karten nicht auf dem Zweitmarkt weiter vertickt werden. Wie gesagt, reines Bauchgefühl. Aber ja. Dennoch, werfen wir den Blick nach vorne. Beziehungsweise wir werfen noch einmal kurz einen Blick zurück aufs vergangene Löwenwochenende. Wir wollen ja immer noch so ein kleines Roundup geben. Was haben die Löwen-Teams denn erreicht am Wochenende? Wir wissen, die Profis 0-1 gegen Jahn Regensburg. Die zweite Mannschaft war ein bisschen erfolgreicher. 3-0 Auswärtssieg beim FC Ismaning. Die dritte Mannschaft gewinnt ihr Auswärtsspiel beim TSV Milbertshofen mit 2-0. Die vierte Mannschaft unterliegt auswärts der zweiten Mannschaft des TSV Moosach-Hartmannshofen mit 1-3. Und dann gucken wir noch in den Löwinnen-Kosmos. Das war ein Wochenende, mit dem man durchaus zufrieden sein kann. Die Heimspiele, Löwinnen 1 gewinnen 4-0 gegen den TSV Hohenbrunn-Riemerling und die Löwinnen 2 gewinnen sogar 6-0 gegen die Mannschaft vom SV München-Leim. Und die Futsal-Löwen mit einem 7-5 Auswärtssieg beim TSV Neuried.
Stark.
Chapeau. So viel zu den Löwenspielen. Wenn wir jetzt vorausgucken, der nächste Spieltag, das ist Spieltag Nummer 15 in Liga 3. Der beginnt am Freitag mit dem Duell Viktoria Köln gegen Dynamo Dresden. Samstag um 14 Uhr Saarbrücken gegen 60 München. Übrigens live im bayerischen Fernsehen, also im Free TV empfangbar. Dann haben wir noch Verl gegen Halle, Bielefeld gegen Sandhausen, Duisburg gegen Ingolstadt, Haching gegen Aue, Dortmund 2 gegen Lübeck. Und am Sonntag haben wir dann die Duelle Freiburg 2 gegen Münster, Essen gegen Mannheim und Regensburg gegen Ulm. Das sind durchaus auch wieder die ein oder anderen Spiele dabei mit, die durchaus interessant sind. 60 in Saarbrücken. Wir haben es vor kurzem schon mal angesprochen. 60 hat seit der erfolgreichen Aufstiegsrelegation gegen Saarbrücken nicht mehr gewonnen. Das ist nicht schön. Für Saarbrücken ist es innerhalb von 11 Tagen das zweite Spiel gegen eine Münchner Mannschaft. Die erste Münchner Mannschaft haben sie aus dem Pokal gekegelt mit einem Tor in der Nachspielzeit. Ich möchte jetzt hier keine Parallelen ziehen, aber Und kleiner, in Anführungszeichen, Fun Fact, also bei Saarbrücken spielen ja neben Richie Neudecker auch der Kollege Rabic hat ja auch eine Löwen-Vergangenheit, also zwei Ex-Löwen. Für Richie Neudecker könnte es sich ausgehen, hat ja noch eine Adduktorenverletzung, es könnte zum Löwenspiel reichen. Stand heute Abend, Montagabend, es könnte sich ausgehen. Der Siegtorschütze des FC Saarbrücken gegen Bayern, das war ja Marcel Gauss. Ich habe mal kurz rausgeguckt, seine Bilanz gegen 60 München. Einfach mal für einen Blick zu riskieren. Jetzt habe ich das Fenster zugemacht, wo ich muss.
Sehr gut.
Das ist live.
Aber er hat eine längere Vergangenheit, glaube ich. bei in Sachen Begegnungen mit 60 aus
hat
der
er,
Neustädter Zeit.
Hat er, insgesamt hat er 15 Mal mit Mannschaften gegen 60 München gespielt.
Okay.
Er hat dabei 9 Tore geschossen, 1 vorbereitet. Und egal mit welchem Team er gegen 60 Mal gespielt hat, ob es Düsseldorf war, der FSV Frankfurt, Kaiserslautern, Ingolstadt, auch Saarbrücken, hat er gegen 60 schon genetzt. Also, liebe Löwen, liebe Defensivlöwen, nehmt Marcel Gauss aus dem Spiel. Ja, jetzt so.
Da kann man ja mal in der Seitenstraße nachfragen, wie es nicht geht.
Ja, aber auch nur deswegen.
Ja.
Damit wären wir tatsächlich durch. Ich habe keine Shortcuts mehr.
Ich auch nicht.
Aber es war auch viel drin. Bei Anja ist sich jetzt leider der Abstecher zu unserem Stammtisch nicht mehr ausgegangen, aber ich bin guter Dinge, dass wir das jetzt wirklich mal wieder hinbekommen. Nächste Woche wagen wir den nächsten Anlauf hier am Stammtisch. Dann machen wir auch schon den Deckel drauf auf Ausgabe Nummer 122. Sagt danke nach Portugal. Die Leitung hat stabil gehalten. Sehr, sehr fein. Ja. Cool, Alex, dass du dich da, dass du auch dort nochmal in den Löwenkosmos eintauchst. Noch erholsame Tage dort vor okay. Ort.
Bis die Folge ausgestrahlt ist, bin ich schon wieder zu Hause.
Ah ja.
Ja.
Dann überholst du uns quasi auch nicht schlecht. Dann verweise ich auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky. Lasst da gerne ein Like, dann verpasst ihr nichts, was wir hier so treiben. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Die Sternchenbewertungen freuen uns. Je mehr, desto geiler. Solltet ihr uns so cool finden, dass ihr sagt, hey, die möchte ich supporten, giesinger-bergfest.de/support. Und ansonsten Kritik, Anregungen, Lob, Hinweise, Ideen gerne auch einfach an uns schicken. Wir freuen uns drüber. Dann Deckel drauf auf die 122. Wir verbleiben mit den besten Grüßen von Münchens Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt auch mit Schwerfeld optimistisch und bleibt vor allem eins: löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.